Face your fears. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu einer neuen Mutmachgeschichte und das ist die Geschichte heute von Anton. Anton ist heute 3 Jahre alt und er geht in die Kita und ist ein aufgeweckter kleiner Junge und macht alle Dinge, die kleine Jungs eben gerne so machen. Aber dass sein Start ins Leben ein ganz anderer war, das erzählt mir heute seine Mama Anna und auch alles, was dazu geführt hat und wie es gekommen ist, dass Anton heute so ein glückliches, aufgewecktes Leben leben kann. Hallo liebe Anna, willkommen im Kinderherzen-Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch ganz doll, da zu sein.
Ja, ich mich auch. Ich bin ganz gespannt, was du erzählst. Vielleicht magst du mal starten damit, wie und wann ihr erfahren habt, dass mit Antons Herz was nicht stimmt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr dann sofort erfahren habt, was es genau ist oder wie es dann weiterging.
Wir haben im Rahmen der Pränataldiagnostik total früh erfahren, dass der Anton einen Herzfehler haben wird, dass irgendwas nicht stimmt. Meine Frauenärztin ist eine Frauenärztin, die auch Feindiagnostiken macht. Also das heißt, das war gar nicht erstmal so eine grobe Vermutung, wo man dann an Experten für Feindiagnostik überwiesen wird, sondern sie hat das extrem früh in der 13. Schwangerschaftswoche gesehen, vermutet, hat mich dann nochmal weggeschickt und meinte, hey, wir machen nochmal 2-3 Wochen später einen Termin und gucken nochmal, erstmal nicht verrückt machen lassen. Aber sie hat es angedeutet und es hat sich dann auch bestätigt, wenn ich so alles retrospektiv nochmal Revue passieren lasse, hat sich eigentlich fast alles bestätigt, was sie damals schon so früh entdeckt und gesehen hat.
Ja. Spannend eigentlich auch, gell? Weil so früh, dass man da überhaupt schon was erkennen kann.
Ja, und auch diese ganze Thematik, dass man ja beim Ultraschall, das ist nicht so objektiv, wie man so eigentlich denkt, wenn große technische Geräte rausgeholt werden, dass das so von Achsenlagerung, wie das Kind sich auch bewegt und das eben bei Gesamtgröße von, weiß nicht, 1-2 Zentimetern in dem Zeitpunkt schon gesehen werden konnte. Ja, wow. Fluch und Segen zugleich. Aber bei uns hat es dann so eine Welle losgetreten, dass wir aufgrund der Vernetzung meiner Ärztin, die eigentlich so aus dem Raum Köln-Bonn kommt, da dann auch hin überwiesen wurden zu einem Professor, mit dem sie früher schon zusammengearbeitet hat, der in dem Bereich extrem erfahren ist und da dann auch sehr früh nochmal drauf geschaut hat und auch da alles bestätigen konnte und natürlich aber in Feinheiten viel, viel ausdifferenzierter dann auch nochmal einschätzen konnte.
Ja. Wart ihr dann damals in Bonn oder in Köln? Oder ach so, das heißt, ihr seid dann erst später quasi nach München gezogen?
Ach so, nein, wir haben in München gelebt, wir haben hier die Pränataldiagnostik gemacht und sind dann für die Termine, die sie uns da vermittelt hat, rübergefahren. Das waren 2 Termine. Nochmal, das war ja damals auch noch volle Corona-Hochzeit. Ich hatte selber dann auch Corona, da mussten wir nochmal verschieben. Also das war so ein bisschen zippelig, sage ich mal, weil wir ursprünglich noch so ein bisschen den Ansatz oder die Hoffnung hatten, ob man das auch operieren kann im Mutterleib. Es gibt so ein paar Sachen, wo man Dinge machen kann in der Hoffnung, dass sich das Herz dann weiter normal entwickelt. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Und durch Corona und so weiter ging dann so die Zeit ins Land. Es hat gedrückt, es stand diese Reiseorganisation an. Und dann mussten wir es ein paar Wochen später machen. Ja, war aber nicht so ein Fall, wo das ging.
Also ach so, das heißt, das war sowieso dann am Ende, war es nicht zeitkritisch, weil das für euch nicht in Frage kam.
Genau, absolut. Ja.
Wie war denn das für euch? Also ich schätze mal, du sagst es jetzt so, ja, dann hat die Frauenärztin gesagt, da stimmt was mit dem Herzen nicht, aber dann warten wir nochmal so 2-3 Wochen ab. So war es wahrscheinlich nicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das nach hinten schieben kann und dann sagt, ach, dann komme ich in 3 Wochen mal wieder und dann gucken wir mal, was ist. Sondern es ist ja wahrscheinlich schon heftig, oder?
Zu dem Zeitpunkt, also das Kuriose ist, ich bin Psychologin und ich habe mich vorher auch, bevor Kinderwunsch und so weiter anstand und Thema wurde, viel schon aus diagnostischer Perspektive mit Pränataldiagnostik beschäftigt. Einmal von der statistischen Testseite, medizinische Fakten und aber auch ethisch, moralisch. Da gab es so 1-2 Situationen in meinem Freundeskreis, wo das der Anlass war, dass ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und eigentlich schon sehr früh bewertet hatte, dass man da mit Vorsicht rangehen muss und das nicht einfach so machen kann und dann weiß man alles. Und das hat dazu geführt, dass in der Situation, als uns das passiert ist im ersten Moment, meine Reaktion war, ja, ich weiß ja, Ultraschall ist super subjektiv, es kann immer irgendwie was auftauchen, was sich am Ende nicht bestätigt, und war da extrem relaxed, weil ich irgendwie dieses Gefühl und die Hoffnung und eben auch mit diesem Vorwissen sicherlich auch irgendwie zum Schutz und dass man da erstmal ein bisschen die Beine ruhig hält und nicht gleich voll drauf eingeht, war ich da total entspannt und auch der vollen Überzeugung, das wird sich auflösen, dass das nicht so ist. Ja.
Und wie war es dann, als du erfahren hast, dass es sich nicht auflöst? Also war das dann umso härter oder war das dann, ja?
Ja, das war schon hart.
Ja. Und man merkt es ja auch immer noch.
Ne? Ja, klar.
Das ist echt, ja.
Das ist bei all solchen Geschichten, glaube ich, man schwankt zwischen einem Funktionieren und einem, einer rationalen, objektiven Seite, wo viele Sachen auch bis heute einfach so ablaufen. Und die Emotionen sind aber natürlich auch da. Und wenn die Platz haben, kommen die raus. so auch, also auch sehr gerne hier, wenn wir drüber sprechen. Ja.
Also als ich, bei uns war die Situation eine ganz andere, ich habe es erst nach der Geburt erfahren, aber ich habe das überhaupt nicht realisiert, das Ausmaß. Also ich war dann so, ja gut, dann machen wir jetzt halt diese OP, ne? Dann machen wir das jetzt und dann gehen wir halt danach nach Hause. Das ist jetzt ja also quasi so ein kleiner Umweg. Diese Tragweite, die war mir überhaupt nicht bewusst. Wie war das bei euch oder bei dir speziell?
Vielleicht muss ich dazu erzählen, dass ich bin Psychologin und ich komme aus der neurologischen Richtung und habe viel mit Patienten zusammengearbeitet, die schwere Krankheiten erlebt haben, also von Schlaganfall, Multiple Sklerose, Schädelhirntraumata bei Unfällen und so weiter. Und auch Menschen, die zum Beispiel mit einer Sauerstoffunterversorgung zur Welt gekommen sind. Das heißt, ich habe schon ein paar Jahre Erfahrung, was solche Dinge bedeuten. Und gleichzeitig ist es natürlich was, wo man so im Konkreten noch nicht mit zu tun hatte. Da diese Puzzlestückchen zusammenzusortieren, klar, ich habe auch ein ganz starkes machen wir. Und die Chancen, die muss man geben. Und wenn die da sind und wenn es nur 1% Chance gibt, dass mein Kind überlebt an erster Stelle und aber auch später, wobei da habe ich die Chance immer höher eingeordnet, das ist egal, unter welchen Umständen ein gutes Leben haben kann, dann machen wir das. Ja. Aber nein, die Tragweite und gerade auch, wenn man selber oder auch so im engsten Kreis noch nicht viele Erfahrungen hat, jetzt die einen persönlich betreffen, mit langen Klinikaufenthalten, mit Entscheidungen, die man treffen muss, mit Medikamenten oder auch Pflegesituationen, die man dann zu Hause hat, die man in seinem Privatleben hat, mit einer unglaublichen Verantwortung, die man dann noch mal mehr trägt als jedes Kind bedeutet Verantwortung oder auch wenn man für andere Menschen zuständig ist, aber da noch mal im intensiveren Kontext, das ist die Tragweite ist einem nicht bewusst, nein.
Ja. Magst du mal ganz kurz sagen, also musst du jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber was war eure Diagnose?
Ja, der Anton, also es wurde gesehen, dass er nur ein Kammerherz haben wird. Und dann kamen da noch viele kleine Punkte, Details mit dazu, die auch unheimlich schwer einzuordnen waren für uns am Anfang. Also es fühlt sich immer ein bisschen sicherer an, wenn man nur ein Problem hat. Dadurch, dass sein Zettel quasi an Diagnosen da umfangreicher geworden ist, war es erstmal so, oh Gott.
Und dann ist ja auch so sehr anatomisch, gell? Ja, man ist total, da ja gar nicht drin so richtig.
Total, Anfang, ja. Und dann ja so ein spezielles Fachgebiet. Also wir haben schon auch Mediziner in der Familie, die dann da auch immer mit involviert waren. Und aber dann auf so einer Ebene hat von Herzen einfach keine Ahnung, der nicht Kardiologe ist. Und selbst Kardiologen wahrscheinlich bei so ganz speziellen Sachen auch nicht immer bis in alle Tiefen. Ne? Genau, und dann kam immer noch was und noch was und noch was. Und alle immer so, oh Gott, und wir auch. Ein paar von diesen zusätzlichen Punkten haben sich für anderen in der Kombination als extrem Glücksfall herausgestellt. Also er hat ein Kammerherz, er hat aber auch die Besonderheit, dass die Hauptschlagader, die Aorta, an der richtigen Stelle sitzt für sein Szenario, also eigentlich falsch, an der falschen Kammer ausgeht, aber in seinem Herzfehler quasi etwas, was sonst hätte operiert werden müssen und was sehr riskant ist. Also von der Seite her, ja, ein buntes Bild, was aber, ja, wo ein bisschen Glück mit dabei war im Fehler.
Und war dann der Weg von Anfang an klar oder hat sich der erst so ein bisschen entwickelt mit der Zeit? Also wie viele OPs es geben würde und was gemacht werden würde und so. Oft ist es ja auch bei so komplexen Herzfehlern, dass sich erst nach der Geburt wirklich rausstellt, was es dann tatsächlich ist und so.
Wir sind dadurch, dass wir hier das in München wohnen und dass wir das so früh wussten und dann ja auch in Köln-Bonn so früh noch tiefer abklären konnten, super schnell in Kontakt mit dem Herzzentrum hier in München gekommen und haben dort auch mit den Ansprechpartnern auch schon weitere Voruntersuchungen und so weiter machen können und hatten da vom klassischen Verlauf bei seinem Herzfehler einen ganz klaren Fahrplan. Naja, zumindest für uns scheinbar klaren Fahrplan. Und haben da dann aber natürlich ein paar Überraschungen erlebt. Also es war klar, er braucht 3 Operationen, damit sein Herz-Kreislauf-System so umgebaut werden kann, dass er Lunge und eben auch die Blutversorgung mit nur dieser einen Kammer bedienen kann. Und die Feinheiten waren dann eben zu Punkte, dass es erst aussah, als ob wir um die erste OP drumherum kommen würden, weil man ein eigentliches Überlaufventil zwischen der Aorta und der Lungenarterie oder den Lungenarterien die Hoffnung hatte, das stenden zu können, was minimal invasiv unter Katheterbedingungen abläuft. Das zum Beispiel hat sich dann als nicht machbar so richtig herausgestellt. Dann ist er eben doch operiert worden. Also bei solchen Dingen hat sich dann ja der schöne Plan, den wir hatten, doch den Realitätscheck nicht standgehalten. Ja, genau. Aber so an sich, also durch die Zusammenarbeit, durch die Vorbereitung, durch die ganzen Informationen, die wir auch vorab vom Herzzentrum hatten, hatten wir schon eine Vorstellung, was da auf uns zukommen wird von operativen Eingriffen, Untersuchungen und auch von Medikamenten, die da potenziell mit dranhängen. Ja.
Und konntest du dir dann am Anfang gleich so ein klares Bild machen oder war das erstmal so ein schwarzes Loch, in das irgendwie alles reingefallen ist? Also was waren da so deine ersten Gedanken, die da in dir aufgekommen sind, als ihr diese Diagnose, aber vielleicht auch den Weg dann gehört habt?
Also das allererste, was man ja hört, ist, das ist ein sehr, sehr schwerer Herzfehler und sie dürfen entscheiden, wollen sie das machen oder abbrechen. Und auch zusätzlich mit der Information, wenn sie abbrechen wollen, dann dürfen sie die Schwangerschaft bis quasi einen Tag vor Geburt beenden. Und das ist erstmal ziemlich heftig zu hören. Ich persönlich habe da eine Haltung zu, die ich bin froh, dass ich nicht an die Grenzen von dem, was ich mir grundlegend vorstellen kann oder nicht gekommen bin. Der Herzfehler lag da jetzt erstmal nicht so drin. Also für mich wäre das von Anfang an keine Option gewesen. Aber das waren so die ersten Schritte, ne? Wir haben geschaut, medizinisch, medizinethisch, was sind da Punkte, was sind Ansprechpartner. Wir haben uns beraten lassen bei einem ganz tollen Verein, der heißt Frauen beraten hier in München. Haben da auch als Paar einfach Termine gemacht, um uns erstmal mit der Information, auch mit der Bedeutung und der Größe und auch dem Nichtwissen irgendwie auseinanderzusetzen und auch gemeinsam Standpunkte und Haltungen zu entwickeln, weil natürlich jeder auch da unterschiedliche Aspekte mit einbringt. Also so dieses Thema, ich glaube, das ist ja ein, Vorurteil weiß ich nicht, aber schon ein Punkt, dass man so sagt, so Männer erleben eine Schwangerschaft einfach nicht so wie Frauen, die das Kind in sich haben. Wir haben da ganz stark gemerkt, dass unsere Gedanken extrem unterschiedlich waren. Also nicht immer nur vom Inhalt, aber auch vom, wie sich das so anfühlt für jeden Einzelnen. Und dafür waren diese Beratungen toll. Und das ist was ich nicht missen möchte, auch im Nachhinein, weil uns das ganz viel Kraft gegeben hat. Ja. Ich bin eine totale Optimistin und gehe immer vom Best-Case-Szenario aus. Aber es ist natürlich bei so einer Tragweite nicht leicht, sich das in Gänze so zu erhalten. Was wir noch viel gemacht haben, ist, dass wir Kontakt mit anderen auch aufgenommen haben über Beratung, also Selbsthilfe, Gruppenberatungsangebote und so weiter, wo wir tatsächlich auch einen Jungen kennengelernt haben mit seiner Familie, der jetzt 20 ist mit diesem Herzfehler, um eben genau so ein Bild zu entwickeln, wie es sein kann. Und auch das war ein sehr glücklicher Verlauf, würde ich sagen. Also der stand gerade so an dem Punkt, selbstständig zu werden, in ein Studium oder eine Ausbildung überzugehen, zu Hause auszuziehen. Und das war total kraftgebend. Ja. Aber es ist natürlich auch, wenn man nach solchen Informationen oder nach Videos und so weiter sucht, immer auch ein Thema, dass man niemals den Fall finden wird, der genau zu den eigenen Diagnosen und Punkten passt. Und dadurch ist einfach eine extreme Unsicherheit immer wieder da. Ja.
Genau. Konntest du die im Rest der Schwangerschaft nochmal ablegen oder so das beiseite schieben und sagen, okay, wir wissen jetzt, was ist und solange im Bauch ist, ist sowieso alles gut und jetzt können wir das einfach sein lassen, wie es ist? Oder schwingt das schon immer irgendwie mit, diese Ängste, diese Unsicherheit?
Ich würde sagen, dass ich trotzdem eine wunderschöne Schwangerschaft hatte und die war auch leicht und fröhlich und schön. Ich hatte genug und für mich war das wirklich gut, genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber natürlich schwingen diese Ängste mit, was ich zum Beispiel daran gemerkt habe, dass ich ganz lange nicht in der Lage war, so in diesen Nestbau zu gehen. Also ich habe extrem herausgezögert, Sachen zu kaufen, Babywettchen anzuschaffen. Ich habe viele Deals mit Freundinnen abgeschlossen, die uns dann Sachen geborgt haben, weil ich da schon so auch den Punkt hatte, ich glaube, ich kann es nicht ertragen, wenn wir ein schönes Zimmer aufbauen und dann zieht da niemand ein.
Ja.
Das
war das
irgendwann,
hat man euch das also in Aussicht gestellt, dass es so sein könnte?
Ja. Also, es ist direkt angesprochen worden, dass es ein Drittel der Kinder im ersten Jahr nicht schafft. Und der andere Teil, wo es angesprochen wird, ist viel auch so suggestiv. Also, ich habe selbst von Diagnostikern und Ärztinnen Fragen bekommen, wie sind sie sicher, dass sie nie wieder arbeiten gehen wollen. Selbst in diesem spezifischen Fachbereich. Und das war hart. Ja, Zumal es auch, also jetzt in unserem Fall, einfach nicht gestimmt hat. Ne?
Es gibt also es war quasi so, die Frage war, das Kind wird mal so schwer krank sein. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Leben mal so aussieht, dass Sie nie wieder arbeiten gehen können? War das die Frage quasi? Oder
ja, also noch direkter. Wirklich okay. So, das ist ein sehr schwerer Herzfehler. Sind Sie sich dessen bewusst? Mhm. Und sind Sie bereit, dass Sie nie wieder arbeiten gehen können?
Also, weil das Kind quasi 24 Stunden Pflegebedarf.
So, genau, ja. Ja.
Okay.
Und das waren immer so Momente, wo einfach ja auch von Menschen in diesem Fachbereich mit einer unglaublichen Macht oder mit einem großen Wissen, was man selber nicht hat und auch mit Erfahrungen von diesen Fällen natürlich, ne, die man nicht hat, die einen immer wieder auffühlen und auch zum Zweifeln bringen. Mhm. Ja. Genau. Ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen mit dem Babyzimmer und dem Nestbau, irgendwann haben mich die Hormone dann auch komplett überrollt und der Anton hat ein super schönes Zimmer bekommen, auch mit eigenen Dingen, die nicht geborgt waren. Also ja, waren sicherlich so Phasen immer, ne? Und auch es braucht einfach Zeit, sich immer wieder anzupassen und zu gucken, wozu ist man bereit und wozu vielleicht noch nicht und das auch. Ja, dass das okay ist. Ne? Mhm. Ja.
Wie war so eure Geburtsplanung und wie war dann eure Geburt? Also du brauchst jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber genau, durftest du quasi natürlich entbinden oder war das eine geplante Geburt? Wo? Also wahrscheinlich wurde euch auch eine Klinik nahegelegt, dass man da dann irgendwie auch eine gute Verbindung zum Herzzentrum hat. Magst du da mal erzählen?
Ja. Also das ist ja, der Anton ist unser erstes Kind und ich hatte zuerst so die Vorstellung, ja, wir machen ein Geburtshaus. Hausgeburt nicht, aber Geburtshaus, sowas könnte ich mir vorstellen. Da hatten wir aber natürlich die Diagnose noch nicht und das ganze Thema war dann komplett natürlich auch ja, nicht mehr möglich. Dann war es schon mein Wunsch und es wäre auch möglich gewesen oder ist möglich gewesen, eine natürliche Geburt zu haben. Wir kamen dann an den Punkt, dass der Anton sich einfach mordsmäßig viel Zeit gelassen hat und die Ärzte dann langsam alle so ein bisschen unruhig wurden.
Während der Geburt oder quasi
nee,
über
davor,
den ET hinaus?
Dass es einfach nicht losgeht.
Ja, ja. Kenn ich.
Also ich sag mal, aus heutiger Perspektive, ich glaube, der Anton, der hätte noch locker über eine Woche im Bauch verbracht, das wäre auch sicherlich nicht so schnell losgegangen. Und dann kam dieses Thema rein, wir müssen das auf jeden Fall einleiten. Und ich habe viel verhandelt und geschaut, das immer weiter nach hinten hinauszuschieben. Aber natürlich ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, ne, das Risiko wird immer höher, dass man Probleme mit der Versorgung bekommt. Also nachdem das Geburtshaus von der Agenda gestrichen wurde, haben wir dann geschaut. Und in München muss man sich so ein bisschen entscheiden, ob man den einen Weg quasi mit Herzzentrum und im besten Fall auch Kliniken, die zu dieser Gruppe gehören, zu diesem Verbund gehören, oder einen anderen Klinikstrang wählt, der hier zur LMU gehört, wo aber letztendlich, wie ich so jetzt auch gehört habe, die gleichen Chirurgen und so weiter tätig sind. Also genau. Und wir haben uns dann für Herzzentrum und dazu Harlaching entschieden als Geburtsklinik, weil es einfach ein Klinikum ist, wo eine Phase 1 Versorgung ist. Das glaube ich, also dass alles möglich ist. Drunter hätten wir nicht entbinden können. Dann ja der Transfer rüber mit der Feuerwehr München. Das wäre von allen Standorten dann, die für uns in Frage gekommen wären, auch geklappt. Ja. Am Ende wurde es tatsächlich ein Kaiserschnitt. Also wir sind da mit Einleitungen und so weiter reingegangen. Und es hat alles ewig gedauert und ging nicht richtig voran. Und dann haben wir nach, ich glaube, 20 Stunden oder so entschieden. Da gab es auch einen kleinen Moment, wo mal die Herztöne abgerauscht sind. Und dann hat man so richtig gemerkt, alle werden nervös. Und dann haben wir uns für den Kaiserschnitt an dem Punkt entschieden. Es wurde uns auch angeraten. Und ja, es hat sich so entwickelt und war im Endeffekt auch okay.
Ja. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Der war ein total properes Bürschchen, dem man auch in dem Moment nichts angesehen hat. Also okay. Das läuft natürlich dann auch noch mal ein bisschen anders. Also die Untersuchung durch die Kinderärzte ist länger. Das heißt, das Kind ist länger weg, nachdem es aus dem Bauch geholt wurde. Und er kam dann natürlich auch mit Zugängen wieder, wo die Medikamente, die dann sofort nötig sind, drüber liefen und so weiter. Aber
das heißt, du durftest ihn gar nicht dann halten nach der Geburt oder ganz kurz und dann ist er weggekommen?
Wir haben ihn gesehen. Dann ist er gleich ins Nebenzimmer gekommen, da ist er untersucht worden. Diese neugeborenen Untersuchungen, die man da macht, da hat er auch fast in allen Kategorien volle Punktzahl erreicht, also mega gut. Und dann ist er quasi, während ich noch versorgt wurde, gleich zum Papa auf dem Arm gekommen. Okay. Also ich habe ihn nochmal gesehen, ich habe ihn nochmal gehalten. Und dann war mein Mann mit ihm, während ich dann noch diese Nachruhephase auch halten musste und so weiter. Okay. Und dann sind wir alle zusammen im Zimmer gewesen und haben auch noch eine Stunde gekuschelt und uns kennengelernt. Und dann ist der Anton dann auf die Intensivstation, Neonatologie-Intensivstation gekommen und hat dort dann sein Bettchen gehabt. Da habe ich ihn an dem Tag dann auch nicht mehr gesehen, weil ich auf mein Zimmer gekommen bin.
Mit so einem Kaiserschnitt, das Aufstehen ja auch am ersten Tag eher schwierig.
Ja, also das ist auch wirklich wild geworden. Also ich bin natürlich aufgestanden und so weiter und hatte, also an dem Wochenende, wo wir Anton, oder das, was dann anstand, danach ist er am Mittwoch geboren, da war extrem viel los. Das war mitten im Hochsommer. Da war wenig Zeit von Menschen, die einen von A nach B hätten bringen können und so weiter. Und ich bin dann am ersten Tag auch schon zur Intensivstation gelaufen und habe mich durchgefragt, während mein Mann noch geschlafen hat zu Hause. Das war alles irgendwie wild und durcheinander, aber ich erlebe nichts davon als schlimm im Nachhinein. Das hat, glaube ich, einfach auch zu dem Hormonen- und emotionalen Chaos irgendwie sich damit eingefügt, was man vielleicht auch hat, wenn man einfach so ein Kind bekommt.
Ja. Und ich finde auch, das macht ja auch ganz viel aus, wie die Menschen drumherum so mit einem umgehen. Ne? Also und wenn das irgendwie alles gut läuft und man merkt irgendwie, das Kind ist gut versorgt und die Leute meinen es irgendwie gut mit einem selbst und sowas, dann finde ich, kann man damit irgendwie auch ganz gut umgehen, so, ne?
Ja, und das ist halt die Kategorie, in der man dann so funktioniert, ne? Also wo man so reingeworfen wird. Also ich habe nach wie vor riesen Respekt vor Menschen, die eine normale Schwangerschaft erlebt haben, ein gesundes Kind geboren haben, vielleicht noch so, wie sie sich das vorgestellt haben und dann danach so eine Geschichte erleben, weil ich habe keinen Vergleich. Ich glaube, wenn man es andersrum erlebt und noch viel, viel mehr irgendwie unter einen Hut bringen muss, weil noch eine ganze Familie dran hängt. Das ist aus meiner Sicht der Wahnsinn.
Ja,
und toll, wie das Menschen schaffen. Ja. Ja. Und das war halt unsere unsere Geburtsgeschichte und unser Erleben und wir kennen es nicht anders. Ja.
Wie ging es dann für euch weiter oder für Anton weiter? Wie lange warst du noch im Krankenhaus und er und wann ging es dann Richtung Herzzentrum für euch beide wahrscheinlich? Also ihr, wir weiß ich nicht, ob ihr dann im Ronald McDonald Haus gewohnt habt oder?
Mhm. Genau, also wir sind also der Anton ist geboren abends, dann waren wir einen Tag komplett in der Klinik und am nächsten Tag, also quasi offiziell in seinem dritten Lebenstag, aber letztendlich am zweiten Tag, ist er dann schon ins Herzzentrum verlegt worden. Das war vorm Wochenende. Das funktioniert so, dass quasi dann die Berufsfeuerwehr kommt mit einem Baby-Inkubator, also so einer Kapsel, wo er reinkommt, wo alle Geräte und Medikamente weiterlaufen, um ihn dann mitzunehmen. Und dann sausen die los. Und dann stehst du da ohne Baby, packst deine Sachen, setzt dich ins Auto und fährst hinterher. Und das war die schlimmste Fahrt meines Lebens, weil es so schmerzhaft war. So ungewiss auch, dass man eben, ne, der Anton lag da vorher sicher behütet auf seiner Intensivstation und dann fährt er über die gleichen Holperstraßen in der Feuerwehr und man ist nicht dabei. Das ist schon echt wild, genau. Wir sind dann da im Herzzentrum angekommen, haben im Ronald McDonald Haus eingecheckt. Das war Freitag, Freitagnachmittag, wo ich auch total dankbar bin an die ganzen Ehrenamtlichen, die da arbeiten und dann absolut sichergestellt haben, dass man reinkommt, dass man ein Zimmer bekommt, dass man da ankommen kann. Und dann sind wir, als wir das alles organisiert haben, und das steht auch immer für die ganze Geschichte. Man organisiert total viel, man packt ständig, man räumt und muss gucken, dass alle Schnittstellen irgendwie zusammengreifen. Genau, als wir das alles organisiert haben, sind wir dann rüber. Und dann lag er da 1:1, genauso wie vorher, eben dort auf der Intensivstation. Ja.
Und dann hattet ihr dort ein Wochenende, so ein bisschen zum Ankommen und so. Und dann wurdet ihr da wahrscheinlich auch nochmal aufgeklärt und wie es weitergeht und so. Und dann fand tatsächlich am Montag die OP statt?
Oder? Ja, Montag oder Dienstag war das, also gleich am Wochenstart. Wir sind da angekommen, viel gekuschelt. Auch das waren Corona-Bedingungen, also es durfte immer nur einer rein. Wir waren dann sofort in so einem Schichtwechselmodell sozusagen, dass immer einer bei ihm sein konnte und der andere versucht hat, irgendwie zu entspannen. Nach dem Kaiserschnitt hatte ich natürlich auch total mit Wassereinlagerungen, Schmerzen und so weiter zu tun. Denn alles, was an so einer Geburt eben sonst noch dranhängt, dann hat man ja auch gleich das Thema Stillen, Abpumpen und so weiter. Das hat alles überhaupt nicht geklappt. Da habe ich mich sehr dran abgearbeitet. Wo ich auch heute so denke, das ist Wahnsinn, was man da aufbringt, auch von der Vorstellung getrieben, wie man es haben möchte und wo man auch denkt, so, das ist das Beste für das Kind. Bei all dem, was so abläuft, wäre es doch toll, ihm das noch mitzugeben. Heute denke ich, warum habe ich mir das angetan?
Also da muss ich sagen, da hatte ich auch echt einen Knacks, also irgendwie mit dem Stillen.
Ja.
Oder halt abpumpen, also stillen ging bei uns auch nicht. Aber ich weiß, dann irgendwann war meine Muttermilch leer, also das, was sie dann immer eingefroren haben. Und dann wollten sie ihm einmal Prämilch geben und da war er auch schon 3 Wochen oder so. Und ich bin ausgereift, ich bin wirklich fast zusammengebrochen, weil ich dachte so, das darf nicht sein. Ich dachte so, erst 3 Wochen später hat er zu Hause hier auch einfach mal eine Prämilch. Aber in dem Moment war ich da so in diesem Modus, so das darf nicht, das ist das Einzige, was ich tun kann, so ungefähr. Und dann ist, glaube ich, mein Bruder noch hier nach Hause gefahren und hat hier aus dem Kühlschrank das Zeug, also wirklich, wo ich auch sage, ja, man hat da irgendwie, ich weiß auch nicht, fällt da irgendwie in seinem eigenen Film, ne?
Ja, absolut, total. Also ich hatte auch so einen Moment, wo dann auch die Schwestern meinten so, bevor sie gehen, können sie bitte nochmal pumpen gehen? Und ich saß wirklich ewig für so 20 Milliliter oder so, ne? Nein, aber es ist so das Härteste, was einem jemand sagen kann, so diese Bitte oder dieses Drängen in dem Moment und in einem Schrei, das ja, ich würde gerne, aber es geht nicht. Also ja, ich mag's, aber das Beutelchen, was ich Ihnen da bringe, das bringt Sie und den anderen auch nicht durch die Nacht. Ja. Also voll, das ist ja echt verrückt, einfach verrückt, ja. Was man da so erlebt und wie man auch in seinem Kopf da unterwegs ist.
Ja. Wie war das, wie war die OP für euch? Ihr konntet euch ja lange darauf vorbereiten, aber irgendwie, wenn man dann sein Kind abgibt, ist ja doch nochmal was anderes wahrscheinlich. Ja. Ja.
Bei der ersten OP bin ich total dankbar, dass wir ihn nicht mit zur OP-Schleuse bringen durften. Mhm. Das war wirklich gesagt, er steht im OP-Kalender für den nächsten Morgen. Er wird oben abgeholt und zum Verabschieden könnt ihr kommen. Und ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben oder ob das auch mit Corona zusammenhing oder was auch immer, aber wir haben ihn quasi an diesem Babybett verabschiedet. Ja, und dann übergibt man ihn in andere Hände. Und ich weiß noch, dass da eine Schwester war, die meinte, hallo Anton, ich bin heute deine Babysitterin und wir machen das zusammen. Und das hat so eine schöne Leichtigkeit reingebracht. Aber klar, man geht ja dann von der Station raus, kriegt noch die Information, dass man ja angerufen wird. Das kann so zwischen 4 und 8 Stunden dauern. Also man hat auch kein Zeitverhältnis, ne? Kein Gefühl so und wartet dann so ins Blaue hinein. Man ist einfach extrem erschöpft in dieser Zeit. Nicht nur ich als Mama und oder neue Mama, sondern auch mein Mann ist, das ist so anstrengend. Und wir haben viel auch immer, wenn Luft war, geschlafen.
Ja.
Und haben das auch gemacht da, dann in der Früh, uns direkt wieder hingelegt, eingekuschelt und geschlafen. Und dann haben wir beim Herzzentrum um die Ecke, ist eine echt schöne Kirche, und haben dort dann so einen Spaziergang hingemacht und eine Kerze angezündet. Und das ist auch so ein bisschen zu unserem Ritual dort geworden, dass immer, wenn wir da sind und den Anton in welcher Situation auch immer abgeben müssen, dass wir da zu dieser Kirche gehen. Ja.
Okay.
Genau, und dann wartet man.
Ja. Und dann kam der Anruf.
Ja.
Okay, aber es ging alles gut und auch danach so die ganze Stabilisierungsphase und so weiter, also...
Also das, was man sagen muss, ist, wenn man dann, also man kennt dieses perfekt geborene Baby. Der Anton sah aus, als ob er gerade im Urlaub gewesen wäre. Also der hatte einen richtig schönen Teint, da war vielleicht noch ein bisschen Gelbsucht mit drin, ich weiß es nicht. Und der sah total knuffig aus. Mhm. Und dann kommt man nach der Operation wieder und auch egal welche Uhrzeit, man kann dann immer hingehen und auch bei solchen Sachen, dann konnten wir auch zu zweit hin. Und dann liegt da ein komplett anderes Kind vor allem, weil die Babys Wassereinlagerungen haben. Klar, die waren an der Herz-Lungen-Maschine. Da ist viel Flüssigkeit im Gewebe. Die Haut ist blass. Der sah komplett anders aus. Dann haben die natürlich auch, also der Anton hatte dann, also er war nicht mehr intubiert, als wir ihn gesehen haben, sondern so das nächste Gerät, was es dann gibt, ist diese High-Flow-Brille, die angeklebt wird, die aber ganz laut rauscht. Also dann hat man eben auf einmal, vorher war es lautlos und dann hat man auf einmal dieses Piepen von der ganzen Überwachung, das Rauschen aus dieser High-Flow-Brille, dieses kleine Baby, was so aufgedunsen ist. Und da kam das erste Mal, glaube ich, für mich richtig krass, so auch der Reality-Check, dass das hier krank, ich sag nicht herzkrank, weil es ist keine Krankheit, sondern es ist sein Herz, ja. Aber dass da wirklich was nicht stimmt und wirklich was gearbeitet wurde, ja, kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich ein Bild, das ist echt was ganz anderes und so plötzlich innerhalb von einem Tag. Ja.
Gab es dann so an sich Komplikationen oder war es das, was man eben nach so einer OP erwarten würde, ne? Dass die Kinder erstmal natürlich schwach sind und vielleicht auch mal Schmerzen haben oder unruhig sind und so?
Ja. Die Babys sind ganz stark auch auf Morphin, dass sie eben keine Schmerzen haben oder so wenig wie möglich mitbekommen und so viel wie möglich schlafen. Ja, das ist normal. Und bei Anton ist da auch alles normal gelaufen oder auch sehr gut gelaufen. Also wir sind damals extrem schnell in der Genesung gewesen. Und wir hatten dann die Besonderheit, dass wir nicht im Haus bleiben konnten, weil die Pflegesituation auch extrem angespannt war oder auch immer noch ist. Aber die konnten nicht so viel belegen an Betten auf der Normalstation, dann die sich nach der Intensivstation anschließt, dass wir dann nach, und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber maximal nach einer Woche wieder in unsere Geburtsklinik zurückverlegt wurden und dann dort eigentlich so die größten Kennenlernerfahrungen und auch dieses so schrittweise, dass man als Mama und Papa immer mehr übernehmen darf und soll. Ne? Also ich glaube, wir sind da sehr aktiv immer dran gewesen und haben uns immer mehr Raum abgetrotzt, schon vorher. Aber es ist vor allem bei so Neugeborenen auf Intensivstation nach OP, ja, so simple Dinge wie Windeln wechseln, das macht man nicht einfach so, sondern man klingelt, man fragt die Schwester, hey, ich glaube, da ist was in der Windel, können wir das wechseln? Und dann sagt die, ja, ich mach das, oder ja, wir machen es gemeinsam. Hier ist das Desinfektionszeug, hier sind die Handschuhe. Also
allein das Baby ja auch mal erstmal rauszunehmen, ne? So wie die dann auch verkabelt sind. Das, und so, das kriegst du gar alleine ja gar nicht hin.
Nein, überhaupt traut man sich auch nicht. Ne? Und ich glaube, wir waren da schon recht mutig. Aber so dieses ganze echte Eingrooven und da auch ran zu dürfen und sich das auch zu trauen und so weiter.
Und dann auch der Griff nach OP. Also da kann man ja auch dann das Baby nicht raus und dann sind da noch die Kabel und dann musst du unter den Popo und unter den Rücken.
Ach ja. Auch so Sätze wie, ne? Pass auf, die Arterie! Also das ist halt ein Kabel, die piept dann, wenn sie auf der falschen Höhe ist und so weiter. Also ja, aber man stumpft dann oder man gewöhnt sich so daran, dass man dann auch halt dann mittlerweile dann auch so, ne, irgendwann weiß so, ach ja, der Alarm, der ist nicht ernst zu nehmen, da können wir mal selber schon mal auf stumm schalten. Das ist echt wahnwitzig, ja, das kann man sich von außen nicht vorstellen oder auch selber vorher nicht ausmalen, genau.
Durftet ihr dann heim zwischen der ersten und der zweiten OP?
Ja, wir mussten, also wir sind dann ungefähr noch einen Monat in Harlaching gewesen, aber wir sind dann, das ging dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt dann doch schneller als gedacht, aber sind wir nach so anderthalb Monaten entlassen worden und waren ganz normal zu Hause.
Wie lange?
Wir hatten die Besonderheit, dass der Anton in dem Bereich, wo er quasi diesen Shunt eingesetzt bekommen hat in der ersten OP, dass sich zugesetzt hat. Das heißt, und das war die Garantie, dass er überhaupt Sauerstoff bekommt. Das ist beim Kardiologen vorher, also waren dann ambulant beim Kinderkardiologen, wo wir uns vorgestellt haben und natürlich auch Kinderarzt, die ganzen Standardsachen. Der Kardiologe hatte festgestellt, dass in diesem Stück das Blut schneller fließt und dass das ein Hinweis darauf ist, dass der zugeht. Und dann hatten wir einen Herzkatheter-Termin, der eigentlich einen Tick später eigentlich gewesen wäre als Standarduntersuchung. Also ja, vielleicht 3-4 Monate, je nach Werten, wird dann nochmal so ein Herzkatheter gemacht und wir mussten dann auch vorgezogen werden, weil sich das eben so gezeigt hat und weil der Anton dann tatsächlich einen starken Sättigungsabfall hatte. Und das heißt, wir waren dann einen Monat später, würde ich mal über den Daumen sagen, wieder im Herzzentrum. Und da
zur zweiten OP dann auch?
Nee, das war keine, also das war so ein bisschen, dass das noch bewertet werden musste. Und das Ergebnis von dem Katheter war dann aber, dass sie in der Untersuchung quasi den Anton standen konnten, da wo es sich zugesetzt hat. Oh, ja. Und dadurch haben wir noch mal ein bisschen Zeit bekommen, bevor es wieder in die OP zur zweiten Runde gehen musste.
Okay. Ja. Das heißt, wie lange lag dann insgesamt zwischen der ersten und der zweiten? War das dann wieder planmäßig oder wart ihr dann trotzdem noch etwas früher drin?
Nee, war planmäßig oder sogar fast einen Tick später wegen dieser Katheterintervention. Wir waren ziemlich genau 6 Monate. Also ich weiß noch, wir sind die zweite OP, waren wir am 30. oder 31.12. zur Voruntersuchung und haben am 1. Januar wieder ins Herzzentrum eingecheckt. Also das war unser Start in 2023 und am 2. Januar war die Operation.
Ja. Okay. Und die ging auch gut?
Jein. Also die Operation ging gut. Unser Verlauf danach war wesentlich schwieriger.
Inwiefern?
Von den Bedingungen her, also OP-Ergebnis super, auch eigentlich Anpassungen danach so im Rahmen, wie es zu erwarten war. Und dann hatten wir extrem Ärger mit den Zugängen, also den, ja, in den Venen und so weiter. Das ist wirklich... Das war vorher in der ersten Operation auch schon ein bisschen ein Thema, dass einfach ja Babys super kleine Gefäße haben und überall, wo es gut geht, hat dann schon mal ab irgendeinem Punkt jeder probiert zu stechen. Das heißt, es vernarbt. Es ist für später wird es immer schwieriger, gute Punkte zu finden, wo man die Nadeln stechen und legen kann. Das ist so intensiv geworden nach der OP, dass wir teilweise jeden Tag einen Zugang verloren haben und einen neuen legen mussten, was ganz, ganz schrecklich war, weil das...
Ja, vor allen Dingen für ihn dann.
Ja, genau. Also das auszuhalten und ist so ein bisschen auch als zufällig zu erleben, ob das jetzt klappt oder nicht. Also das hatte ab irgendeinem Punkt nicht mehr mit dem Können der Ärzte zu tun oder irgendwas. Ne? Ab irgendeinem Punkt, die Kinder, also Anton hat unglaublich schnell, auch selbst in so ja mit so wenig Monaten Lebenserfahrung, verstanden, wann es kritisch wird. Ne? Ob die Stimmung spüren oder ob die verstehen, wer welche Farbe trägt. Das ist die wissen einfach, jetzt passiert was Blödes oder jetzt ist alles entspannt. Plus Entzugsthemen vom Morphium vorher auf der Intensivstation. Das waren 2 extrem harte Wochen.
100 Sekunden Herzwissen. Medikamentenentzug. 2 extrem harte Wochen. Das berichten viele Eltern, deren Kinder nach einer Herz-OP länger auf der Intensivstation waren. Denn was kaum jemand vorher weiß, der Entzug von Medikamenten wie Morphium kann bei Säuglingen und Kleinkindern spürbare Auswirkungen haben. Morphium ist ein starkes Schmerzmittel, das oft über mehrere Tage oder sogar Wochen gegeben wird. Nicht nur zur Schmerzlinderung, sondern auch zur Beruhigung. Der kleine Körper gewöhnt sich daran und wenn die Dosis reduziert wird, kommt es manchmal zu typischen Entzugserscheinungen. Dazu gehören Unruhe, starkes Schwitzen, Zittern, erhöhter Puls, Schlafstörungen, häufiges Schreien oder Probleme beim Trinken. Manche Kinder wirken regelrecht wie auf Entzug, weil sie es tatsächlich sind. Wichtig, das hat nichts mit einer Abhängigkeit im klassischen Sinn zu tun. Es geht darum, dass der Organismus Zeit braucht, um wieder ohne das Medikament auszukommen. Deshalb werden die Mittel langsam ausgeschlichen, oft in kleinen Schritten über Tage oder Wochen. Begleitend helfen Körpernähe, beruhigende Rituale und viel Geduld. Für Eltern ist das oft schwer auszuhalten, aber es ist eine Phase. Sie geht vorbei. Und viele Kinder finden danach Schritt für Schritt zurück zu mehr Ruhe, Sicherheit und Stabilität.
Und nichtsdestotrotz mussten wir uns, also nie, oder ich habe es zumindest nicht so empfunden, dass wir uns so, sage ich mal, lebensbedrohlich Sorgen machen mussten. Also das ist auch, ne, wenn man in so einem klinischen Setting ist, wo viele Kinder und Familien sind, die genau diese oder auch andere Diagnosen und Themen haben, dann erlebt man rundherum natürlich super viel. Und wir haben wirklich mehrere Kinder mit Sterben erlebt. Ja. Und
muss man relativiert sich auch.
Ja, das ist einfach natürlich die härteste Relation, die man so ziehen und erleben kann. Aber ich habe nie gedacht, dass der Anton stirbt. Ich habe noch nie Angst um sein Leben gehabt. Außer wenn der Anruf vom OP sehr lange nicht kommt. Ja. Aber diese anderen Sachen sind genauso hart und zehren extrem, ja.
Nach dieser Zeit, als ihr dann entlassen wurdet, wie hast du das so erlebt? Also das macht ja was mit einem, ne? Man geht da nicht einfach raus und dann legt man das ab und dann irgendwie so, ne? Sondern irgendwie trägt man es ja so ein Stück weit mit. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Also bist du eine sehr ängstliche Mama oder ganz im Gegenteil, dass du sagst, so, also wir haben jetzt das Gröbste hinter uns, jetzt komme was wolle. Wie, ja, oder auch vielleicht so, wie haben sich für dich so die Prioritäten im Alltag verändert? Mhm. Was habt ihr mitgenommen aus der Zeit?
Also ein Mantra, was wir da damals hatten, war wirklich so, boah, zwei Drittel geschafft. Mhm. Und das erstmal feiern, ja. Das andere ist, dass wir wirklich, also mein Mann und ich, uns da sehr, sehr einig waren und sind, dass wir gesagt haben, der Anton kriegt kein Mitleid, sondern der darf und muss alles kennenlernen, ausprobieren, machen, außer tauchen, dass wir uns da eigentlich auch ganz doll zugezwungen haben, keine Glocke über ihn zu stülpen, ja. Mhm. Und er macht es auch. Also das ist wirklich was total gut funktioniert für uns. Unser Anker war nach wie vor immer dieses Puls-Oxy, wo man Kontrolle hat, ne? Oder scheinbar Kontrolle, aber einfach eine Idee bekommt. Und ansonsten haben wir eigentlich immer versucht, so normal wie möglich zu leben. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben es geschafft, nach der Operation die Medikamente abzusetzen. Das ist nicht immer so nach der PCPC. Bei uns hat es geklappt. Das war mega. Der Anton hat sich so total normgerecht entwickelt. Er in manchen Punkten ist er ein Typ, der da mutiger vorangeht, als es manchmal auch gut für ihn und uns alle wäre. Der ist so recht zügig gelaufen, geklettert und war da echt richtig gut drauf. Ich kann ganz, ganz schwer abgrenzen, was der Stress ist, den jeder mit einem Kind erlebt und was unser zusätzlicher Stress ist. Mhm. Also zu Anton sagen immer alle, dass er auch so ist wie der Papa als Kind. Und da erkennen wohl viele sehr große Parallelen. Mhm. Und der war schon auch als Baby so ein Typ, der alles mitkriegen wollte, sehr, sehr aufmerksam war, nicht schlafen konnte, aus Angst anscheinend irgendwas zu verpassen. Und das war schon auch immer so ein bisschen Arbeit, ihn in den Schlaf zu bringen. Mhm. Und ja, was man dann da so alles an Energie reinsteckt, das habe ich irgendwie gebraucht, dass es noch mehr im Betreuungsteam gibt als nur uns zwei Eltern. Ja.
Und jetzt habt ihr die dritte OP hinter euch?
Ja.
Und alles hat sich soweit eingependelt. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie der Anton so ist, was er so gerne macht, was er gut kann, was er, ja, wie so sein und euer Alltag aussieht jetzt heute?
Ja, der Anton ist ein total flinker Typ, der den ganzen Tag rotiert und in Bewegung ist. Er liebt Rutscheauto fahren, Roller fahren, Laufrad fahren, klettern, springen, rückwärts laufen. Also alles, was wirklich mit Motorik zu tun hat und auspowern, ist voll sein Ding. Dann hat er eine andere große Leidenschaft, die kleine Autos sind. Also ich habe ja wirklich immer gedacht, so es ist viel sozialer Einfluss, womit Kinder spielen. Ich kann heute sagen, nein, ist es nicht. Nee. Ich persönlich habe ihm nie erzählt, dass Autos toll wären, weil er ein Junge ist. Und er spielt eigentlich ausschließlich mit Autos und das auch stundenlang. Also wir haben eine stolze Autosammlung von bestimmt 40, 50 Autos, einfach weil das so seine Welt ist. Da taucht er ab und spielt ewig. Parken, Stau, Unfall, alles. Genau. Also er liebt Musik, er tanzt viel, er singt selber, auch wenn er mal so eine ruhige Phase in seinem Bettchen hat. Total niedlich. Er ist unglaublich selbstständig und interessiert. Immer, wenn man ihn, also man kann ihn eigentlich für alles begeistern, sich Sachen angucken. Er kauft selber ein. Cool. Das ist dann eine Mischung aus Gurken und Schokolade, aber er trägt den Einkaufskorb selber und oder den kleinen Wagen und legt dann alles auf die Kasse und stellt sich dann, wenn er alles ausgepackt hat, hinten hin und wartet, dass seine Einkäufe ankommen, weil klar ist, dass bezahlt werden muss, bevor irgendwas aufgemacht wird. Und er plappert wie ein Wasserfall. Das ist echt herrlich.
Ja. Schön. Das hört sich nach einem ganz normalen Kleinkind an, einfach, oder? Ja. Würdest du auch sagen?
Ja, voll. Ja,
richtig, richtig schön.
Voll. All dem. Also wir haben noch ein Medikament, wo es immer so heißt, da muss man echt schauen, die sind dann anfällig für Blutergüsse und so weiter. Ich würde sagen, von dem, wo mein Kind alles so anstößt und runterfällt und so weiter, hat er eher wenig Blutergüsse, selbst ohne Medikament. Also auch das hält sich total in Grenzen und funktioniert richtig gut. Ja.
Voll schön. Gibt es irgendwas, wo du rückblickend sagen würdest, wenn jetzt nochmal Eltern irgendwie diesen Weg gehen, ganz am Anfang stehen oder so, rückblickend würde ich das nochmal machen oder ganz anders machen? Gibt es da irgendwas, auch vielleicht aus professioneller Sicht, wenn du schon so die Einblicke hast, wo du sagst, ja, das würde ich vielleicht jemanden, der diese Reise jetzt so vor sich hat, noch mitgeben wollen?
Ja, also ich persönlich würde diese Reise wieder antreten. Das ist so das größte Fazit, weil es sich einfach echt lohnt. Ja. Und das bei allen Punkten, die einem so entgegengebracht werden, ne, Bedenkenträger, Situation, ich würde mir auch wünschen, dass man das häufiger in so einer Situation hört, dass man das machen kann. Ja. Das andere, was ich total wichtig finde, ist, dass man immer das Gefühl haben sollte, dass man selber entscheiden darf und dass egal, wie man sich entscheidet und was man macht, dass das alles okay ist, aber man muss das selber entscheiden haben und nicht übernehmen oder aus Angst heraus sich da so reindrücken lassen irgendwohin, sondern egal welche Position und welche Entscheidung es ist oder auch wie man auch dann später in diesen Krankenhausaufenthalten und so, wie man sich verhält und so, man darf mitmachen, man soll mitmachen und man muss aber gucken, wozu man selber bereit ist und bei allem anderen kann einem geholfen werden, das ist toll. Ob das liebe Schwestern sind oder Ärzte oder wer auch immer. Ja. Ich finde, man sollte gucken, ob es einem helfen kann, sich Beratung zu holen, Gespräche zu führen. Da gibt es unterschiedlichste Anlaufstellen und auch wenn man vielleicht irgendwo wohnt, wo das jetzt nicht wie in einer Großstadt mit ganz, ganz vielen Angeboten gesehen ist.
Es gibt ja mittlerweile auch schon relativ viel online.
Online, ja, genau. Online in Austausch gehen mit Menschen, die ähnliche Schicksale erlebt haben oder eben sich jemanden zur Seite nehmen, der einem einfach hilft, vielleicht auch ein paar Gedanken zu sortieren und Standpunkte zu finden, auf die man sich dann auch beruhen kann und guten Gewissens da stehen kann. Ja. Und ansonsten Mut haben. Ja. Weil so ein Kind zu begleiten, ist echt was Tolles. Ja.
Ja, da kann ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort und das fasst so schön zusammen, was du heute erzählt hast und was du uns so mitgegeben hast. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du uns so hast teilhaben lassen und uns so nah mit rangenommen hast und bestimmt ganz vielen Eltern Mut gemacht hast mit eurer Geschichte.
Super gerne. Dankeschön. Und tschüss.
Tschüss. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.